Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter ein Wort stellen aus dem ersten Samuelbuch, und zwar Kapitel 18. Wir setzen also in unserer Predigtreihe durch das erste Samuelbuch fort und kommen jetzt zu Kapitel 18. 1. Samuel, Kapitel 18. Wir hören das Wort Gottes ab Vers 1. Und es geschah, als er, also Saul, aufgehört hatte, David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb, wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb, wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und er gab es David, dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog zum Kampf aus überall, wohin Saul ihn sandte. Er hatte gelingen, sodass Saul ihn über die Kriegsleute setzte. Und er gefiel dem ganzen Volk wohl, auch den Knechten Sauls. Es geschah aber, als sie heimkamen, als David von der Schlacht der Philister zurückkehrte, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegengingen, mit Tamburinen, mit Jubel, mit Triangeln. Und die Frauen sangen im Reigen und riefen: Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr. Und dieses Wort missfiel ihm, und er sprach: Sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir Tausende. Es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Und es geschah, dass am folgenden Tag der böse Geist von Gott über Saul kam, sodass er im Haus drinnen raste. David aber spielte mit seiner Hand auf den Saiten, wie er es täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Speer in der Hand. Und Saul warf den Speer und dachte: Ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Von Saul aber war er gewichen. Darum entfernte ihn Saul aus seiner Umgebung. Er setzte ihn zum Obersten über tausend. Und er ging vor dem Volk aus und ein. Und David hatte auf allen seinen Wegen gelegen, und der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass ihm alles gelang, da scheute er sich vor ihm, oder er fürchtete sich vor ihm. Aber ganz Israel und Juda hatten David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Und Saul sprach zu David: Siehe, meine älteste Tochter Merab, die will ich dir zur Frau geben. Sei mir nur ein tapferer Held und führe die Kriege des Herrn. Denn Saul dachte, ich selbst will nicht Hand an ihn legen, sondern die Philister sollen Hand an ihn legen. David aber antwortete Saul, wer bin ich? Und was ist meine Herkunft, das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich Schwiegersohn des Königs werden soll? Als aber die Zeit kam, dass Merab, die Tochter Sauls, dem David gegeben werden sollte, da wurde sie Adriel, dem Meholathiter, zur Frau gegeben. Aber Michal, die Tochter Sauls, hatte David lieb. Als man das Saul berichtete, war die Sache recht in seinen Augen, und Saul sprach, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zum Fallstrick wird und die Hand der Philister über ihn kommt. Und Saul sprach zu David, mit der zweiten sollst du heute mein Schwiegersohn werden. Und Saul gebot seinen Knechten, redet heimlich mit David und sprecht, siehe, der König hat Gefallen an dir und alle seine Knechte lieben dich. So sollst du nun Schwiegersohn des Königs werden. Und die Knechte Sauls redeten diese Worte vor den Ohren Davids. David aber sprach, ist es etwa in euren Augen etwas Geringes, Schwiegersohn des Königs zu werden? Ich bin doch nur ein armer und geringer Mann. Und die Knechte Sauls sagten es ihm wieder und sprachen, solche Worte hat David geredet. Und Saul sprach, so sagt zu David, der König begehrt keine Heiratsgabe, sondern nur 100 Vorhäute von Philistern, um sich an den Feinden des Königs zu rächen. Aber Saul trachtete danach, David durch die Hand der Philister zu Fall zu bringen. Und seine Knechte sagten dem David diese Worte, und es war recht, in Davids Augen Schwiegersohn des Königs zu werden. Und noch waren die Tage nicht vollendet. Da machte sich David auf und zog mit seinen Männern hin und schlug 200 Mann unter den Philistern. Und David brachte ihre Vorhäute, und man legte sie dem König vollzählig vor, damit er Schwiegersohn des Königs werde. Da gab ihm Saul seine Tochter Michal zur Frau. Und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war. Und Michal, Sauls Tochter, hatte ihn lieb. Da fürchtete sich Saul noch mehr vor David. Und Saul wurde Davids Feind sein Leben lang. Und die Fürsten der Philister zogen in den Krieg, und es geschah, so oft sie in den Krieg zogen, hatte David mehr gelingen als alle Knechte Sauls, sodass sein Name hoch geachtet wurde. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, nicht wahr, wer hätte das gedacht? Nach diesem gewaltigen Sieg, den der Hirtenjunge Davids mehr oder weniger zufällig, jedenfalls so scheint es, über Goliath errungen hatte. Und dann dieses Kapitel nun, das wirkt ja wie eine kalte Dusche, oder? Nicht, dass alles negativ ist nun, nein, im Gegenteil. Zunächst setzt Saul den David über eine Schar von Kriegsleuten. Die Beamten, die Offiziere Sauls stimmen dem ausdrücklich zu. Das Volk ist zwar begeistert von David. Wir lesen in Vers 5. Und David zog zum Kampf aus, überall, wohin Saul ihn sandte, hatte er gelingen, sodass Saul ihn über die Kriegsleute setzte. Und es gefiel dem ganzen Volk wohl, auch den Knechten Sauls. Mehr noch, Da war die Beziehung zu Jonathan. Und es entwickelte sich eine tiefe Freundschaft. Und doch, das war nur die Oberfläche. Dahinter bahnte sich etwas anderes an. Es bahnt sich etwas an, was in Vers 29 im zweiten Teil sehr kurz auf den Punkt gebracht wird. Und Saul wurde Davids Feind sein Leben lang. Nicht wahr, bis zu diesem Kapitel war noch manches in der Schwebe. Noch kurz zuvor hatte sich Saul nochmal bei Abner, seinem Heerführer, über David erkundigt. Und sehr bald darauf lesen wir, erfahren wir diese abgrundtiefe Feindschaft Sauls des gesalbten Königs gegen den gesalbten David. Aber bevor wir auf diese Kernbotschaft dieses Kapitels uns konzentrieren, diese anbahnende Feindschaft zwischen den beiden, wollen wir eben auch festhalten, dass das nicht alles ist, was wir in diesem Kapitel hören und lesen. Es geht in diesem Kapitel um Beziehungen. Und es geht zunächst einmal um die Beziehung zwischen David und Jonathan. Hier bahnt sich eine enge Freundschaft an. Zweitens auch die Beliebtheitskurve von David im Blick auf das Volk. Sie steigt. Es geht immer mehr bergauf, oder? Und dann eben auch der Hass. Der Hass gegen David von Seiten Sauls. Und von all diesen Beziehungen ist bereits in den ersten 6 Versen dieses 18. Kapitels die Rede. Und dabei fällt auf, ist geradezu auffallend, dass der Schreiber dieser ersten 6 Verse immer wieder hin und her pendelt. Einmal schildert er die Beziehung zwischen David und Jonathan und dann die Beziehung zwischen David und Saul. Es geht immer wieder hin und her. Warum? Ich denke, aus 2 Gründen. Erstens wird auf diese Weise zum Ausdruck gebracht, dass Saul und Jonathan sehr eng zusammengehören. Vater und Sohn. Später, in einem Klagegesang, als beide umkommen in der Schlacht gegen die Philister, da bringt David diese enge Beziehung zwischen den beiden auf den Punkt. Wir lesen es in 2. Samuel 1, Vers 23, in dem Klagegesang Davids. Dort heißt es, Saul und Jonathan, geliebt und lieblich im Leben, sind auch im Tod nicht geschieden. Eine enge Beziehung zwischen diesen beiden. Aber zweitens wird über diese beiden Männer, Saul und Jonathan, deswegen so zusammenhängend gesprochen, um uns eben darauf aufmerksam zu machen, wie völlig unterschiedlich sie auf David reagieren. Aber zunächst wird uns die Beziehung zwischen David und Jonathan ausführlich geschildert. Nachdem David dem Saul dessen Fragen beantwortet hatte, wessen Sohn er denn sei, da heißt es, es entwickelte sich eine herzliche Freundschaft zwischen David und Jonathan. Und mehr noch, es war nicht nur eine Freundschaft, es klickte zwischen den beiden, sondern die beiden machten das sogar formal fest. Sie schlossen einen Bund. So lesen wir in Vers 3. Eine feste Beziehung zwischen David und Jonathan. Und besiegelt wird dieser Freundschaftsbund dadurch, dass Jonathan, der Übergeordnete damals noch, dem David sein Obergewand schenkt und auch einzelne Stücke seiner eigenen Kriegsrüstung. Offensichtlich will Jonathan dem Sieger über Goliath auf diese Weise seine Anerkennung zum Ausdruck bringen. Jonathan, was für ein Mann ist das eigentlich? Nicht wahr? Wenn es jemand gab, der eigentlich in David einen Konkurrenten hätte erkennen müssen, dann war es doch Jonathan. Jonathan war doch der offizielle Thronfolger, oder? Er eigentlich noch mehr hätte böse sein müssen auf David als Saul, eifersüchtig, neidisch. Aber es ist merkwürdig, in solchen Rastern denkt Jonathan ganz offensichtlich nicht. Jonathan, er sieht in David keinen Konkurrenten. Nicht hätte er denken können. Wenn David auf den Thron kommt, was bleibt dann für mich übrig? Dass er so nicht dachte, aber dass das nahe lag, das macht ihm einmal sein eigener Vater, nämlich Saul, zum Vorwurf. Wir lesen es in 1. Samuel 20, in den Versen 30 bis 31. Da sagt Saul zu Jonathan, müssen wir mal hören: Du missratener, widerspenstiger Sohn, meinst du, ich wüsste nicht, dass du den Sohn Isais erwählt hast zu deiner Schande und zum Scham und zur Schande deiner Mutter? Denn solange dieser Sohn Isais auf Erden lebt, kannst weder du bestehen noch dein Königtum. Genau in diesen Rastern dachte also Saul. Macht, Einfluss. Nicht darum kreist in dieser Welt unser Denken. Darum geht es. Und Jonathan? Jonathan ganz offensichtlich nicht. Ja, war Jonathan also naiv? Ein bisschen dumm? Nicht richtig lebensfähig für diese Welt? Ich glaube das nicht. Vielmehr ist Jonathan mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Aufmerksamkeit bei der Sache Gottes. Und dieser so schlecht aus im Blick auf das Volk Gottes, dass Jonathan sich ganz einfach nur riesig freute über David. Er freute sich riesig über den Sieg, den David über Goliath errungen hatte. Er freute sich riesig über den Glaubensmut dieses David. Die Wurzel von Jonathans Zuneigung zu David, nein, das war nicht einfach Naivität. Vielmehr fanden sich hier zwei Männer, die das gleiche Ziel hatten. Rettung, Heil für das Volk Gottes. Und aus diesem Blickwinkel begriff Jonathan, genau einen solchen Mann wie David, den braucht das Volk Gottes. Und dann trete ich gerne in das zweite Glied zurück. Es lag noch nicht lange zurück, nicht wahr, dass Jonathan selbst im Glauben gegen die Philister vorangegangen war. Nicht erinnern wir uns noch, mit einem einzigen Waffenträger zusammen marschierte er gegen eine Wachpostenstation der Philister. Und was sagte er damals für ein wunderbares Wort im Glauben? Wir lesen es in 1. Samuel 14, Vers 6. Sagt, vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Nicht, das lassen wir mal offen, ob der Herr uns gebrauchen will. Aber dann fügt er hinzu, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. 1. Samuel 14, Vers 6. Was für ein Wort des Glaubens. Wenn Sie nicht viel mehr mitnehmen aus dieser Predigt, dann halten Sie sich an dieses Wort fest. Dieses Wort eines Mannes im Glauben gesprochen, von Jonathan. Vielleicht gebraucht der Herr uns. Aber auf jeden Fall, eines steht fest. Dem Herrn ist es nicht schwer, durch eine kleine Schar oder durch eine große, zu retten. Und wenn wir diesen Glaubensmut Jonathans bedenken, dann ist es nicht überraschend, dass diese beiden Männer sich in einer solch herzlichen Freundschaft zueinander finden. Beide hatten Glaubenseinsatz für das Volk Gottes gebracht. Diese Männer, sie hatten ein gemeinsames Ziel und daraus entwickelte sich eine Freundschaft, in der Jonathan dann den David höher zu achten vermochte als sich selbst. Und gerade diese Uneigennützigkeit in der Freundschaft, die macht diesen Jonathan so vorbildlich. Ich sprach schon über diesen Klagegesang, den wir in 2. Samuel 1 lesen, diesen Klagegesang Davids, als Saul und auch Jonathan dann umkamen. Da sagt David einmal, dass ihre Freundschaft mehr war, über die Liebe zu Frauen ging. Da stockt man vielleicht zunächst einmal und fragt sich, was ist damit gemeint? Manche meinten sogar, das sei eine homosexuelle Beziehung zwischen David und Jonathan. Das ist natürlich Unsinn. Denn es geht hier um etwas anderes. David hat hier etwas anderes im Auge. Er sieht hier, dass in jeder, ich sag mal, erotischen Beziehung auch darum geht, dass man in dem anderen oder in der anderen etwas sucht, was man selbst nicht hat, was einem mangelt. Man sucht in dem anderen, in der anderen die Ergänzung. Aber bei der Freundschaft zwischen Jonathan und David war es pur und lautere Uneigennützigkeit, Selbstlosigkeit. Das steht uneingeschränkt hier im Vordergrund. Es ist nicht falsch, noch einmal, dass wir die Ergänzung suchen in der Ehe. Im Gegenteil. So hat Gott uns geschaffen. Aber das, was hier im Vordergrund steht, bei der Beziehung zwischen David und Jonathan, das ist dieses Uneigennützige, dieses Selbstlose. Und was für ein Geschenk ist es, einen solchen Freund zu haben. Einen Freund, dessen Verlangen es ist, für das Reich Gottes, für das da niederliegende Volk Gottes auch einzustehen, auch sich Schrammen zu holen, bis zur eigenen, bis zur totalen Selbstverleugnung. Beide, vergessen wir das nicht, Jonathan und David, haben bei ihren Einsätzen ihr eigenes Leben riskiert. Es war vorher keineswegs sicher, dass Jonathan gewinnt gegen die Übermacht der Philister. Und schon gar nicht, dass David gegenüber Goliath gewinnt. Der Apostel Paulus schreibt einmal an die Gemeinde von Philippi. Er berichtet dort über Mitarbeiter, die er hat. Einige sind krank. Aber dann spricht er über Timotheus und dann sagt er Folgendes. Ich habe keinen wie Timotheus, der von Herzen, hören wir gut zu, von Herzen für das Eure besorgt ist. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Das ist das Besondere zwischen Paulus und Timotheus. Philipper 2, Vers 20 und 21. Lesen wir es. Und das war diese herrliche Beziehung, die uns in diesem Kapitel hier in 1. Samuel 18 verkündet wird. Ja, und dann war da auch noch Saul. Die zweite Beziehung. Saul, der einst von Gott gesalbt war. Saul kapierte unverzüglich, David ist ein Konkurrent. So nahm er ihn wahr. Und Konkurrenten müssen bekanntlich an die Seite, die müssen weg. Saul verlangte von David, dass er nun immer bei ihm bleibt, also nicht mehr zu seinem Vater zurückkehrt, Saul setzte ihn über einen Trupp ein. Ich glaube, das klingt gut. Aber es ist deutlich von Anfang an, nein, Saul, er liebte den David nicht wie seine eigene Seele. Im Gegenteil, Saul beschreitet im Blick auf David trotz aller Beförderungsmaßnahmen einen völlig anderen Weg. Natürlich kann Saul nicht einfach die Verdienste eines David verkennen. Er kann sie nicht einfach ignorieren, das Volk sieht es ja auch. Das heißt ausdrücklich, David gefiel dem ganzen Volk. Das verpflichtete auch den Saul. Aber inwendig, inwendig in seinem Herzen, da war Brennstoff. Sein Herz, das war wie ein Pulverfass. Und es bedurfte im Grunde nur eines kleinen Funkens, bis die Feindschaft gegen David explodierte. Und dieser kleine Funke, das war das Singen der Frauen. Sie tanzten im Reigen, sie sangen, Saul hat seine Tausende geschlagen und David seine Zehntausende. Dabei fällt uns zunächst einmal auf, über Jonathan wird hier gar nichts gesagt. Hätte Jonathan nicht eigentlich eifersüchtig sein müssen? Doch er kann ganz offensichtlich dazu schweigen. Man hört von ihm nichts. Im Gegenteil, es scheint, dass Jonathan eher froh war über solche Lieder. Er ist froh nämlich über die Niederlagen, die die Feinde des Volkes Gottes ertragen müssen. Er ist froh über die Siege des Volkes Gottes, das, vergessen wir das nicht, immer noch unterdrückt war von den Philistern. Aber Saul, der in seinem Hass so blind war, dass er gar nicht mehr das Volk Gottes sehen konnte, er stolpert nun genau über die Erfolge, die David hatte. Und als er das Lied hörte, dieser Frauen, da mag ihm blitzartig eingefallen sein, was ihm einmal Samuel sagte. Wir lesen es in 1. Samuel 15, Vers 28. Aber es hatte Samuel zu Saul gesagt, Saul, der Herr hat die Königsherrschaft über Israel von dir genommen, eigentlich von dir gerissen. Und er wird es deinem Nächsten geben, der besser ist als du. Nicht? Kennzeichnend hier ist die Reaktion Sauls. Dem haben sie Zehntausende gegeben, es fehlt ihm nur noch das Königreich, es fehlt ihm nur noch die Königsherrschaft. Diese Schaltstellen laufen unverzüglich im Denken Sauls ab. Und damit beginnt die Verfolgung Davids. Wir können es auch andersherum sagen, damit beginnt die Leidensgeschichte Davids. Es heißt einmal von unserem Herrn und Heiland, Matthäus 16 lesen wir es, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er viel leiden müsse. Ich habe es schon einmal vor einigen Predigten im Rahmen dieser Predigtreihe erwähnt. Davids Stern steigt. So scheint es. Aber ich habe in diesem Zusammenhang auch ein Wort von Salomo zitiert, aus Sprüche 20, Vers 21. Ich zitiere das noch einmal. Dort sagt Salomo, ein Besitz, der zu Beginn hastig erworben worden ist, wird schlussendlich nicht zum Segen sein. Was meint Salomo eigentlich damit? Ich denke, das können wir hier an Davids Lebens- und Leidensweg lernen. Denn aus dieser Perspektive ist dieser Leidensweg Davids ein Läuterungsweg. Vertraue wirklich nicht mehr auf Menschen. Gott führt seinen Erwählten diesen Leidens-, diesen Läuterungsweg, damit einmal seine Königsherrschaft für andere zum Segen sein wird. Nicht, stellen wir uns vor, wenn alles immer nur nach oben gegangen wäre bei David, wenn das Volk immer nur ihrem Helden zugejubelt hätte, vielleicht hätte David dann aus der Demut fallen können. Vielleicht hätte sich Hochmut seiner bemächtigen können. Und vielleicht hätte er voller Eitelkeit sagen können, guck mal, es geht immer nur bergauf. Aber so nimmt Gott diesen David in seine Schule. Eine solche Schule der Trübsal ist bitter. Und ich sage euch, sie fängt jetzt erst an. Wir werden das noch sehen in den nächsten Kapiteln. Aber sie ist gut. Sie ist heilsam. Und wer in einer solchen Trübsalsschule lernt, der lernt an dem, was er leidet, die Nachfolge und den Gehorsam. Und er wird so ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Da trägt ihn dann durch all das, was er durch die Hand Sauls erfährt, eigentlich immer nur eins hindurch. Denn er sieht nichts, nichts von seinem Thron. Es ist eigentlich nur die Verheißung Gottes. Herr, du hast es gesagt. Es ist im Grunde das Wort Gottes. Wir lesen es auch einmal von Josef, von dem wir ja vorhin im ersten Buch Mose Kapitel 39 gelesen haben. Im Psalm 105, Vers 19. Das ist ein Geschichtspsalm, in dem die Geschichte des Volkes Gottes uns geschildert wird. Da steht ein interessantes Wort. Es steht das Wort drin, das Wort Gottes läuterte ihn, also Josef. Es läuterte ihn. Und zwar gerade da, als er im Gefängnis war. Da konnte er nichts sehen. Da konnte er sich nur an eines festhalten, an die Verheißungen. Und sonst war Kerker, Finsternis, Dunkelheit da. Gefangenschaft und ganz weit weg von zu Hause. Genauso wird die Gemeinde Gottes durch die empfangenen Verheißungen hindurchgetragen und im Leiden geläutert, weil sie sich dann eben nur auf die Verheißungen Gottes noch verlassen kann. Und dabei kann sie dann wissen, kann auch die Gemeinde wissen, dass das Wüten des Anti-Messias, des Antichristus, sie nicht überwältigen wird. Und zu einem solchen Anti-Messias entwickelt sich hier der Saul. Das Wort Anti hat ja zwei Bedeutungen. Einmal meint es gegen. Ich bin gegen den Gesalbten des Herrn, also gegen David in diesem Fall. Aber auch anstelle, das meint dieses Wort auch Anti. Saul, er verkrampft sich. Er will an seinem Posten, an seiner Königsherrschaft festhalten. Wir können ja mal darüber nachdenken, was wäre eigentlich geschehen, wenn Saul gesagt hätte, hier, Gott hat mir das Königreich genommen, aber dir, David, gegeben. Wenn Saul demütig gewesen wäre, wenn er eingewilligt hätte in die Königsherrschaft, vermutlich hätte es dann noch unter David für Saul eine gute Aufgabe, eine schöne Aufgabe gegeben. Ähnlich wie Jonathan sich auch unter David stellte. Aber genau das will Saul nicht. Saul will seine Vorrangsposition, die er geschenkt bekommen hatte von Gott, nicht abtreten. Und so wurde er ein Messias anstelle des Messias, des gesalbten Gottes. Er wurde ein Antichristus gegen den Gesalbten, der sich anstelle des Gesalbten positionierte. Das ist das eigentlich Furchtbare hier. Saul, der einen solch hohen Platz von Gott empfangen hatte und der dafür auch mit so hervorragenden Gaben ausgerüstet war, er gebraucht nun seine Stellung und seine Gaben, um den Gesalbten, den Messias Gottes, zu verfolgen. Die Ausbreitung des Reiches Gottes, sie wird aufgehalten, weil ein Hochgestellter im Volk Gottes sich selbst sucht. Und bitte halten wir hier einmal inne. Denken darüber nach, ob wir nicht auch dem Reich Gottes in unserem Leben oder auch im Leben anderer Menschen im Wege stehen, dadurch, dass wir uns selbst suchen. Gerade im Vergleich dazu können wir so unendlich viel von Jonathan lernen. Gerade unter den Dienern Gottes in der Gemeinde ist diese Sünde so weit verbreitet, dass man nicht in der Lage ist, den anderen höher zu achten als sich selbst. Aber gerade die vorne Stehenden sind bei aller Autorität, bei aller Verantwortung, die sie tragen, aufgerufen, Diener zu sein. Dafür sollten sie ihre Energie einsetzen. Was tun sie häufig? Sie vertun ihre Energie dadurch, dass sie die Frage stellen und diskutieren, wer denn der Erste im Reich der Himmel ist. Nein, der Geist Sauls ist nicht tot, bis heute nicht. Und die feindliche Einstellung, die Saul gegen David bereits tief in seinem Herzen hegte, die brach dann kurz danach auf. Übrigens, dabei ist es nicht so, wie man vielleicht hier auch aus der Übersetzung folgern könnte, dass Saul einfach gegenüber David ausrastet. Die Bibel spricht hier, wenn wir einmal im hebräischen Urtext nachschauen, nicht darüber, dass Saul raste, so ist es hier übersetzt in der Schlachter 2000 Übersetzung, sondern es ist hier in manchen anderen Übersetzungen richtig übersetzt, Saul erwahrsagte. Er geriet vielleicht in Ekstase, möglicherweise, das kann gut sein, aber eben er äußerte sich, ich sag mal, charismatisch. Wir haben es hier mit einer Form von Besessenheit zu tun. Hier ist einer nicht mehr Herr seiner selbst. Und diese Besessenheit übrigens eines Saul, die mag für uns besser nachvollziehbar sein als manches, was wir darüber im Neuen Testament lesen. Denn die Besessenheitsberichte im Neuen Testament, da begegnen uns häufig Opfer von dämonischen Mächten. Aber hier hat Saul sein Herz für den Teufel geöffnet. Er gab dem Teufel bewusst Raum. Und so wurde er getrieben hier zu solchen Äußerungen. Und übrigens deswegen hat Saul auch größere Schuld angesichts dessen, was hier mit ihm passiert und wozu er selbst auch sich treiben lässt. Und wo mehr Schuld ist, da ist durchaus auch mehr Warnung für uns. David spielte dann mit seiner Harfe. Tatsächlich hatte diese Musik auf den Saul eine beruhigende Wirkung. Bis zum heutigen Tag gibt es ja so etwas wie Musiktherapie in der Psychiatrie, um Menschen dann in eine bestimmte Gemütsverfassung zu bringen, zum Beispiel zur Ruhe. Aber das andere ist auch deutlich, diese therapeutische Wirkung, diese Psychiatrie, die hat seine Grenzen. Und diese Grenzen, die zeigen sich hier sehr deutlich. Die beruhigende Wirkung von Musik, sie vermag ein psychologisches Mittel zu sein, aber gegen die Dämonie eines Saul war sie eindeutig unzureichend. Im Gegenteil, gerade als David spielte, sozusagen sich einer Therapie unterzog, da schleuderte Saul den Speer in Richtung David. Und er sagte dabei, ich will David an die Wand spießen. Nein, Saul, er war hier nicht ein Patient, der psychiatrisch geheilt, therapiert werden musste, sondern er war ein Sünder, der sich bekehren musste. Hinter seinem ekstatischen Auftreten stand Eigenmächtigkeit, Eigenwille. Ich habe den Eindruck, dass wir auch heutzutage nicht selten über Heilung, über Therapie sprechen, wo eigentlich Bekehrung angesagt ist. Nicht immer. Aber dadurch, dass es nicht immer so ist, es muss nicht heißen, dass es nie so ist. Es ist durchaus ein Irrweg, wenn man heute auch in den Gemeinden immer mehr über Therapie spricht und damit immer weniger über Bekehrung. Und sehen Sie, wenn wir das uns einmal zur Kenntnis nehmen, dann fällt etwas auf, was wir dreimal in diesem Kapitel lesen. Hier in Vers 12 zum ersten Mal. Und Saul fürchtete sich vor David. Was würde man normalerweise erwarten, nicht? Wenn jemand einem Mordanschlag gerade mal soeben entgangen ist. Wir würden natürlich erwarten, von nun an hatte David vor Saul Angst. Von nun an fürchtete sich David vor Saul, er ging ihm aus dem Weg. Aber merkwürdig, genau das Umgekehrte steht hier, oder? Es war Saul, der sich fürchtete. Ist das nicht bemerkenswert? Es ist umso bemerkenswerter, als uns eben hier das zu Beginn der Verfolgungsgeschichte Davids berichtet wird. Dieser grimmige, dieser abgrundtiefe Hass gegen David, er war gepaart mit Angst. David, er war für Saul jemand, vor dem man sich fürchten musste. Und dann geht es ja auch Schlag auf Schlag. So einen Mordanschlag kann man ja nicht jeden Tag durchführen, das wäre auch auffällig da am Hof. Aber eben, da gibt es ja dann auch die Intrigen, oder? Man kann dem David ja auch Fallen stellen. Und Saul entfernte, so heißt es hier, den David von sich. Er setzte ihn zum Obersten ein. Noch eine Beförderung, könnte man sagen. Jetzt wird er General. Und Saul sandte nun den David fortlaufend in den Streit mit den Philistern. Aber, so heißt es hier bezeichnend, in der Hoffnung, dass David bei diesen Kampfhandlungen umkommen wird. Mit anderen Worten, Saul, der König des Volkes Gottes, wollte eigentlich, dass die Feinde gewinnen. David soll draufgehen. Was wir hier lesen, ist nichts anderes als die Jagd gegen David, gegen den Gesalbten des Herrn, ist eröffnet. David selbst nennt sich einmal wie ein Floh oder wie ein Rebhuhn, so ist er gejagt. Und zu diesen Mordgelüsten kommt dann auch das Täuschungsmanöver, nicht? Die Tochter Sauls, die war ja eigentlich dem versprochen, der den Goliath tötete. Da heißt es so bezeichnend, als die Zeit kam, also genau in dem Augenblick, als es eigentlich alles klar war für die Hochzeit, da kommt die Merab und wird verheiratet mit Adriel. Genau zu dem Zeitpunkt. David, denkst du. Und dann gibt es da noch die Michal. Saul bekommt mit, dass Michal diesen David ganz attraktiv findet. Und damit wird Michal zu einer Schachfigur, seine eigene Tochter, im Spiel gegen David. Die persönlichen Gefühle seiner Tochter nutzte er für seine eigenen hinterhältigen Mordpläne. Es heißt hier in Vers 21, Saul sprach, ich will sie, also Michal, ihm geben, damit sie ihm zum Fallstrick wird. Je glatter, je freundlicher das Gesicht, nicht wahr, desto verlogener das Herz. Die Bibel macht uns keine Illusionen über das, was in unserem Herzen drin ist. Keine Illusionen. Und Saul, der Chef, der macht von nun an mit David, was er will. So könnten wir den Eindruck haben. Er hat alle Mittel, um den David jetzt fertig zu machen. Aber eben, umso erstaunlicher ist es, dass es gerade in diesem Kapitel betont wird, dass es Saul war, der sich vor David fürchtete. Wenn Sie reinschauen wollen, Vers 12 steht es, dann steht es Vers 14 und 15 und dann nochmal gegen Ende des Kapitels in den Versen 28 und 29. Unser Leben liegt nicht in der Hand Sauls, unseres Chefs oder was auch immer. Sie liegt nicht in der Hand anderer Menschen. Solange wie es der Herr nicht will, bleibt unser Leben unantastbar. Mehr noch, dann fürchtet sich plötzlich selbst der Chef vor dem David. Auch wenn er in der Lage ist, ihm zu schaden und ihn sogar töten will. Diese Angst Sauls vor David, sie ist schlussendlich die Angst, das Zittern der bösen Geister, von denen wir einmal in Jakobus 2 lesen, dass sie auch an Gott glauben und zittern und zittern. Denn sie wissen, das Gericht über sie kommt. Ja, es kann in dieser Welt mit den Leuten aus dem Volk Gottes sehr eng zugehen, mit den Christen. Aber passen wir auf, auch hier nicht überproportional in Panik zu geraten. Gott hält uns, solange er das will. Der Heilige Geist legt hier Wert darauf, gerade am Beginn der Verfolgung Davids, dass der scheinbar so große, so mächtige König Saul Angst vor David hat. Die Intrige, den David in Kriege zu wickeln, um ihn auf diese Weise zu beseitigen, die schlägt erst einmal in das Gegenteil aus. David hat immer nur gelingen. Nicht, das lasen wir schon in Vers 5, David hatte gelingen. Aber hier in Vers 15 und 16 wird es uns noch einmal gesagt, aber hier, um den Kontrast deutlich zu machen. Das ist ja im Leben jedes Menschen das Erstaunliche. Nicht, da ist nie Stillstand. Entweder man entwickelt sich in die eine Richtung oder in die andere. Aber Stillstand ist nicht im Leben. Das gibt es nicht. Der Apostel Johannes schreibt am Ende der Offenbarung, wir haben es vorhin gelesen in der Gesetzeslesung, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, der sei weiter unrein. Wer gerecht ist, der sei weiter gerecht. Und wer heilig ist, der lebe weiter heilig. Es gibt keinen Stillstand. Entweder in die eine Richtung oder in die andere. Die Entwicklung Sauls zeigt von nun an einen rapiden, einen stetigen Fortschritt hin zum Bösen. Und nachdem dieses einmal in seinem Herzen Raum gewonnen hat, gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Er wird immer mächtiger, immer gewaltsamer, von Sünde zu Sünde getrieben. auch insofern gilt, wer die Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Die Eifersucht, die in einem Herzen Raum gewinnt, dass die Liebe zu Gott, das Suchen seiner Ehre als Mittelpunkt verloren hat, sie entwickelt sich schlussendlich zum Mord. Denken wir an Kain und Abel. Wie sagt es Johannes im ersten Johannesbrief, wer seinen Bruder hasst, da heißt es zunächst in Kapitel 2, der lebt in der Finsternis. Und ein Kapitel später, in Kapitel 3, heißt es, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Menschenmörder. Nicht bei der Finsternis, da könnte man auch sagen, naja, das merken sie nicht. Aber es geht dann weiter. Wer unrein ist, der lebe weiter unrein. Und David, man hat wirklich den Eindruck, der scheint bei alledem noch sehr naiv zu sein, nicht? Da stellt er doch ausgerechnet die Frage, wir lesen es hier in Vers 23, wer bin ich? Ist es etwa etwas Geringes, Schwiegersohn des Königs zu werden? Ich bin doch nur ein armer und geringer Mann. Ach, möchte man hier David zuflüstern, David, wenn du wüsstest, was hier gespielt wird. Hast du es nicht gesehen? Mit dem Speer, hast du immer noch nicht geschaltet, was hier abläuft? David, wenn du wüsstest. Aber eines bleibt, der Herr war mit David. Naja, kann man jetzt sagen, klar, sieht man doch. David hat ja Erfolg in seinem Leben. David kletterte ja trotzdem in der Beliebtheitsskala immer höher. Klar, der Herr war mit ihm. Aber dass der Herr mit ihm war, das ist eben nicht von dem Erfolg abhängig. Das werden wir in den nächsten Kapiteln noch sehen. Ich erinnere auch noch einmal an Josef. Da lasen wir diese gleiche Formulierung ja auch. Da wird Josef nach Ägypten verschleppt, kommt in das Haus des Potiphar und dann plötzlich heißt es, der Herr war mit ihm. Da kommt er ins Gefängnis und da lesen wir es nochmal, der Herr war mit ihm. Also die äußerlichen Umstände waren gerade nicht danach, oder? Da könnte man fast bitter werden und sagen, der Herr war mit ihm. Das hat der Herr also an Josef getan, bis in den Kerker hinein. Der Herr war mit ihm, hier mit David. Lies doch mal die nächsten Kapitel. Genauso verhält es sich mit der Gemeinde Gottes hier in dieser Welt. Was auch immer für Feindschaft sie trifft, der Herr ist mit ihr. Auch wenn es in sehr dunkle Täler hineingeht. Aber auf noch etwas will ich Sie hier hinweisen. Das ist, wie isoliert Saul wird in seinem Hass. Nicht das Volk insgesamt, das hängt David an. Die eigenen Beamten und Offiziere, die sehen den David völlig anders als ihr Chef, als Saul. Jonathan, auch er akzeptiert nicht die Einstellung seines Vaters. Und selbst Michal ist total verliebt in David. Michal, die Tochter Sauls. Wir wollen nicht übersehen, dass Saul es dann sehr schnell, sehr bald geschafft hat, dieses zu verändern. Das Volk war dann gegen David, war auch bereit, David zu verraten. Das ist immer so eine Sache mit dem Volk. Mal jubelt es da und dann jubelt es wieder dem anderen zu. Zwischen Hosianna und kreuzige ihn hat es noch nie sehr lange gedauert, oder? Was wir bei David im Prinzip sehen, das kommt eben auch bei unserem Herrn zur Erfüllung. Wir könnten fast sagen, in dieser Geschichte wird die Struktur sichtbar, die für alle Zeiten gilt. Es geht immer gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und von daher werden wir uns dann auch nicht wundern über manche Konstellationen, die sich ergeben. Die Erzfeinde Pontius Pilatus und Herodes, sie wurden Freunde, weil sie einen gemeinsamen Gegner hatten. Jesus, den Christus, den Gesalbten. Und insofern ist auch hier die Verfolgungsgeschichte Davids eine Folie, durch die hindurch wir Christus erkennen. Seine Passion, sein Leiden, mit all den Finsternisverschlingungen, die sich zeigen während der Passionszeit unseres Herrn. Auch dort den Intrigen, den Verleumdungen, den zynischen Verlogenheiten. Was wir hier bei David sehen, das ist eine Vorabschattung auf das Leiden unseres Herrn Jesus Christus, dass er, Christus, von uns Menschen ertragen musste. Und dass er dann am Kreuz erlitten, weggelitten und überwunden hat. Amen.